Also ich würde auch sagen, dass der komplette soziale Bereich uns am härtesten getroffen hat im Vergleich zu einer Familie, die ein gesundes Kind hat tatsächlich, weil wir halt diese Kommunikation, also diese Mehrkommunikation halt gebraucht hätten, um andere Leute halt richtig auf ihre baldige Situation vorzubereiten. Dass die Geschäfte zu waren oder dieses ganze andere, das hat mich wirklich überhaupt gar nicht interessiert. Denn für mich gab es andere Punkte, die viel, viel wichtiger waren, um mit den Leuten halt auch einfach ins Gespräch zu kommen, um einfach alles geebnet zu haben, damit ich weiß, dass es meiner Tochter, egal wo sie ist, super gut geht und die Leute Bescheid wissen, falls etwas ist, was sie zu tun haben.
Zu Beginn berichteten Corinna und Florian, Eltern einer 7 Jahre alten Tochter, dass sie das Gefühl hatten, die Pandemie hätte sie im Austausch mit anderen Menschen stärker belastet als Familien mit gesunden Kindern. Ich heiße alle interessierten Menschen zu diesem Podcast willkommen. Mein Name ist Pia Schmidt, ich bin Studentin an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und beschäftigte mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit den Bedürfnissen von Familien mit chronisch kranken Kindern in der Covid-19-Pandemie. Zuvor beschäftigten wir uns mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und die medizinische Versorgung und Therapieangebote. In dieser Folge gehen wir auf die soziale Isolation und die Kontaktbeschränkungen ein, die durch die Pandemie herbeigeführt wurden. Wie die Familien mit chronisch kranken Kindern diese meistern konnten und wo und wann der Kontakt zu anderen bei ihnen besonders fehlte, möchten wir zusammen herausfinden. Brauchen Familien mit chronisch kranken Kindern einen zusätzlichen Austausch? Sind sie eher als Familien mit gesunden Kindern auf Kontakte und Kommunikation angewiesen? Unsere Gäste sind Heilpädagogin Sonja, Martina Seng, die eine sonderpädagogische Beratungsstelle für Frühförderung leitet, Professor Dr. Udo Kontny des Universitätsklinikums Aachen und die 3 Elternteile Corinna, Florian und Lydia. Martina Seng erklärte, dass Familien mit chronisch kranken Kindern bereits besondere Bedürfnisse auszeichnen würden. Diese betreffen vor allem den sozialen Bereich.
Also ich würde sagen, es ist dieser große Oberbegriff Aktivität und Teilhabe, die für alle Familien, für alle Kinder gelten. Und diese Teilhabeeinschränkungen erleben natürlich Kinder mit chronischen Erkrankungen deutlich mehr und auch deren Umfeld, deren Familie. Also es bedeutet insgesamt fürs Kind, fürs Umfeld und für unsere Gesellschaft ein deutliches Mehr an Anstrengung, die Teilhabe auch für genau diese Kinder zu ermöglichen.
Auch Professor Dr. Udo Kontny, welcher die pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation des Universitätsklinikums Aachen leitet, ist der Meinung:
Das Kind war bezüglich seiner Sozialkontakte natürlich schon eingeschränkt.
Lydia, Mutter eines 7 Jahre alten Sohnes, berichtete, ihr Sohn treffe sich aufgrund seiner vielen Vorerkrankungen nicht mehr mit Freunden. Das Risiko für eine Infektion sei zu hoch. Seit Beginn der Pandemie traf sich die Familie aktiv nur mit 2 anderen Familien. Jedes Mal standen Lydia und ihre Familie vor der Entscheidung, wie viel Risiko sie mit sich vereinbaren wollten und konnten.
Also eigentlich hatten wir genau zu 2 Familien Kontakt. Also er trifft sich halt mit Freunden so gut wie gar nicht. Wir haben zum Anfang mit Freunden öfters per Video telefoniert. Da aber festgestellt, dass das für ihn eher schwierig war, weil dann das große Vermissen kam. Und ja, also wir haben eine Familie, wo ich mit der Mama halt auch befreundet bin und er mit den Kids auch gut befreundet ist. Mit denen gab es hin und wieder mal Kontakt, also das heißt so alle 2 bis 3 Monate. Ansonsten haben wir versucht, Zeiten zum Rausgehen und so zu nutzen, dass in der Zeit möglichst wenig andere Kinder unterwegs sind. Also eher früh morgens oder direkt in die Mittagszeit rein, wo halt die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Gleichaltrigen zusammentrifft, dann eher gering ist. Weil einfach, ja, Kinder kann man nicht auseinanderhalten und schon gar nicht, wenn seine Freunde unterwegs sind und ja, sie auf ihn zustürmen, er auf sie zustürmt, dann zu sagen, hey, Abstand halten und ihr dürft euch jetzt nicht umarmen, das ist halt echt schwierig. Und ja, wir haben halt tatsächlich dann auch, wo die zwei Freundinnen dann mal da waren, 3 Tage später einen Infekt gehabt. Was dann auch nochmal so war, okay, hätten wir vielleicht besser bleiben lassen sollen, man sieht die Kinder einfach nicht an. Es war nur eine Erkältung, aber ja, und das war halt, also auch eine Erkältung ist für unser Kind halt immer schon mit einem Bein im Krankenhaus. Dann wägt man halt jedes Mal ab, ist es notwendig, geht es auch anders? Und dann gibt es Situationen, wo man sagt, ja, das ist jetzt notwendig und das will ich jetzt auch. Und das ist dann aber auch in Ordnung. Also für uns war eigentlich alles, jede Entscheidung unter der Prämisse, wenn was passiert, stehen wir danach mit einem für uns vertretbaren Gefühl da und sagen, okay, aber also die andere Seite liegt's auf, das war wichtig und das war in Ordnung. Ist halt jetzt blöd gelaufen. Oder eben, ja, nicht, genau. Und ja, und ansonsten hat man halt geguckt, wie man sich halt selber schützen kann. Wenn man sich halt in der Wohnung getroffen hat, Fenster auf, Türen auf, Luftfilter an. Ja, also halt Sachen, die man sonst wahrscheinlich nie im Leben gekauft hätte. Aber man fühlt sich sicherer und besser. Also unterm Strich haben wir viele einmal gesehen. Einmal. Die man sonst halt einmal in der Woche, einmal im Monat trifft. Das andere ist, dass wir normalerweise halt über den Entlastungsbetrag auch eine Haushaltshilfe nutzen. Wo die Zahlen so extrem hoch waren, haben wir das halt auch auf ein Minimum begrenzt. Weil eben jeder Kontakt halt einfach die Gefahr birgt, ja, dass man sich infiziert.
Sonja arbeitet als Heilpädagogin in einem Schulkindergarten für Kinder mit Körperbehinderung. Sie kennt die Abwägung der Eltern, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, nur zu gut. Sie sagte, dass die soziale Isolation die Familien jedoch im Ganzen belastet hätte.
Also ich glaube, da Kinder mit einer chronischen Erkrankung immer irgendwie vulnerabler sind als gesunde Kinder. Also sie sind viel mehr gefährdet von Krankheiten wie Corona. Ich glaube, dass die Angst sehr, sehr viel größer, dass da irgendwas passiert. Gleichzeitig sind das halt gerade die Kinder, die im normalen Alltag besonders viele Kontakte haben. Also sei es Physiotherapeuten, Logopäden, dann Kindergartenbetreuung, dann Alltagsbetreuung, Familienhilfen, dann viel mit Ärzten und Pflegern haben sie zu tun. Also es sind Kinder, die sehr, sehr viele Kontakte eigentlich haben und die aber eigentlich genau vor diesen Kontakten geschützt werden müssten. Oder was heißt, also ich finde es absolut richtig, dass die Therapien weitergeführt werden. Ich glaube, es wäre auch nicht die Lösung, die Therapien alle einfach abzusagen. Trotzdem ist es natürlich bei chronisch kranken Kindern die Gefahr sehr, sehr viel größer, dass die Verläufe einer Corona-Erkrankung sehr, sehr viel schlimmer sind. Wir hatten viele Eltern, die berichtet haben, normalerweise kommen die Großeltern zu Hilfe und unterstützen die Eltern, nehmen die Kinder mal einen Abend zu sich oder lassen die Eltern mal ausgehen oder so. Und um auch die Großeltern zu schützen, wurde das natürlich lange Zeit nicht in Anspruch genommen. Das heißt, da war nicht nur die Betreuung im Kindergarten nicht gegeben, sondern auch die Betreuung im Umfeld, im familiären und im privaten Umfeld, hat einfach gefehlt.
Neben dem Fehlen der Entlastungsangebote und Kontakte im privaten Raum hört man heraus, dass die Familien mit chronisch kranken Kindern Angst vor einer Ansteckung hatten. Professor Dr. Udo Kontny sieht eine vollständige Isolation der Familien jedoch als kritisch an.
Also, irgendwo muss man natürlich einfach eine Grenze setzen. Man kann sich nicht total isolieren. Das dann ist einfach der Schaden durch den Wegfall ganz wichtig, im sozialen Austausch viel größer als das Risiko, dann doch irgendwie eine schwere Infektion für das chronisch kranke Kind zu übertragen.
Martina Seng ist der Meinung, man müsse in solchen Situationen abwägen, was Gesundheitsschutz sei und was soziale Folgen mit sich ziehen könnte. Die Familien fühlten sich in manchen Momenten von der Teilhabe ausgeschlossen und hätten den Wunsch geäußert, gemeinsam Entscheidungen verantworten zu können.
Es muss ein gemeinsam verantworteter Prozess sein, zu überlegen, was ist Gesundheitsschutz und was sind auch wirklich die sozialen Folgen. Und dieses andere Bestimmen über mich und ich habe zu folgen und es hat zur Folge, dass ich ausgeschlossen bin von sozialer Teilhabe. Das ist für alle Menschen verletzend und für Familien, die damit schon ewig zu kämpfen haben, ganz besonders. Und hier plötzlich wurden Menschen wirklich sehr von der Teilhabe abgeschnitten. Ja, also klar, wenn es ums Infektionsrisiko für andere geht und natürlich, wenn dann in einer Gruppe, in einer Gemeinschaftseinrichtung dann Corona ausbricht, das will natürlich auch niemand haben, das verstehe ich schon, ja. Aber trotzdem hätte ich mir doch mehr gewünscht, dass man solche Entscheidungen gemeinsam verantwortet, weil also das wurde mir schon auch gemeldet, dass sich Eltern alleine gefühlt haben. Ja, also bevormundet oder auch alleine gefühlt haben, das jetzt zu entscheiden.
Laut Martina Seng waren die Familien demnach im Laufe der Pandemie auf sich allein gestellt. Sie berichtete, dass das Leben deutlich langwieriger und das Netzwerk der Familien stark beeinträchtigt wurde.
Das sind einfach alle, also fast alle Unterstützungsformen weggebrochen. Also Familien waren wirklich anfangs komplett auf sich zurückgeworfen. Und ich würde sagen, es wurde alles deutlich schwerer. Also wirklich viel langwieriger und viel schwerer. Also dieses Riesennetzwerk, was einfach notwendig ist für ein Kind und für eine Familie in dieser besonderen Lebenssituation, ist darauf angewiesen, immer gut miteinander in Kommunikation zu stehen und sehr, sehr, sehr flüssig einfach auch miteinander, auch kurzfristig miteinander in Kontakt treten zu können. Und als Beratungsstelle haben wir wirklich erlebt, dass alle Prozesse unglaublich schwer wurden. Also schwer und langwierig, weil man die Leute nicht mehr angetroffen hat, weil jeder andere Regeln hat, weil jeder etwas anders empfunden hat. Also das Prinzip der Niedrigschwelligkeit, ja, war irgendwie bald irgendwie aufgehoben. Die Familien, die wirklich am Anschlag waren, sowieso schon durch diese Dauerbelastung, also für die, denke ich, war es immens schwierig.
Die Isolation bewirkte jedoch nicht nur, dass den Familien viele Kontakte zur Außenwelt fehlten, sondern auch, dass das Leben zu Hause stark beeinflusst wurde.
Es waren ja nicht nur die Schulen, die geschlossen haben, sondern es waren auch die Sportvereine, die Fußballvereine beispielsweise, wo die Kinder, die gesunden Geschwisterkinder praktisch ihre Energie entladen können, sich austauschen können. Das alles hat gefehlt. Die Kinder waren im Haus drin und haben natürlich zusätzlich diese Anspannung in der Familie noch mit aufgebaut. Ja. Die Isolation der Kinder, die Kontaktreduzierung, das hat ja bewirkt, dass die Familien viel enger zusammensitzen und insbesondere in den sozial ärmeren Kreisen, die jetzt nicht mit einem Haus und einem Garten und manchmal gar nicht mit einem Balkon ausgestattet waren, denke ich, war das Konfliktpotenzial in den Familien natürlich schon höher. Und man kann durchaus sagen, dass dadurch natürlich das Potenzial für Aggressionen in der Familie angestiegen ist, das Potenzial für psychische Probleme erhöht ist. Das ist sicherlich was wir im Moment noch gar nicht so überschauen können, aber was Folge dieser Pandemie sein wird und wahrscheinlich die Patienten mit chronischen Erkrankungen da ganz besonders betrifft, die einfach per se schon vulnerabel sind.
Corinna und Florian beschrieben, dass das Fehlen der sozialen Kontakte und der Kommunikation mit anderen sie sehr belastete.
Was aber auch sehr, sehr gefehlt hat, ist, dass man sich mit Freunden überhaupt gar nicht mehr treffen durfte. Man durfte sich nicht mehr irgendwie austauschen. Ja klar, das geht über so viele sozialen Medien, geht das auch. Aber das ist tatsächlich nicht das Gleiche. Wenn ich jemandem etwas erzählen möchte, dann möchte ich, dass der neben mir sitzt und mir dabei in die Augen guckt und mich irgendwie anders stützt. Das ist, weil dieses soziale Distanzen, was wir dann mitgekriegt haben, also mir hat das tatsächlich gefehlt, weil ich brauche das. Wenn mir etwas passiert, dann muss ich darüber reden und dann will ich das nicht am Telefon machen, sondern will ich das persönlich machen.
Martina Seng glaubt, die zurückkommende Normalität erleichtere vielen Familien den Alltag.
Ich glaube, so ein Stück Normalität tut wieder gut. Das macht so ein Durchatmen. Auch das Miteinander direkt sprechen, also in Präsenz und sei es nur an der Tür mal kurz zu sprechen, wie war die Woche, was steht an. Ja, ich glaube, solche Dinge tun gut.
Professor Dr. Udo Kontny ist jedoch der Meinung, dass die Kinder in Bezug auf die Maßnahmen der sozialen Isolation und deren Auswirkungen nicht gesehen wurden.
Also die ganzen Auswirkungen der sozialen Isolation auf die Kinder, glaube ich, sind zumindest am Anfang überhaupt nicht irgendwie in Betracht gezogen worden sind. Also es um die ganzen Maßnahmen, Lockdown, Schule öffnen, Schule schließen gegangen ist, Sportvereine aufmachen oder zumachen. Da, glaube ich, hätte man schon die Situation der Kinder etwas differenzierter betrachten müssen. Und wenn man dann da auch einfach etwas weniger restriktiv gegenüber Maßnahmen bei Kindern im Allgemeinen gewesen, dann wäre das sicherlich auch den chronisch kranken Kindern insgesamt zugute gekommen.
Abschließend lässt sich sagen, dass den sozialen Bedürfnissen der chronisch kranken Kinder, welche nach Martina Seng sowieso bereits besondere Bedürfnisse in der sozialen Teilhabe und Aktivität hätten, wenig Beachtung geschenkt wurde. Die Familien waren besonders von den Kontaktbeschränkungen betroffen. Kontakte, welche die Entlastung während der Schul- und Kitaschließung hätten darstellen können, fielen weg. Ebenso äußerten viele Familien Ängste vor einer Infektion und liefen dabei Gefahr, sich vollständig von der Außenwelt zu distanzieren. Demnach ist die Rückkehr der Normalität für die Familien mit chronisch kranken Kindern wünschenswert und kann ihnen den Schritt aus der Isolation hinaus und die Wiederaufnahme der Kontakte ermöglichen. In der nächsten Folge setzen wir uns abschließend mit Wünschen, Sorgen, Ängsten und besonderen Anliegen der Familien und Fachkräfte auseinander. Auch dann lohnt es sich, wieder einzuschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.